Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist so ein mächtiger Gott wie du? Psalm 77, Vers 14. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, bleibt Gott doch mein Fels und mein Anteil für immer. Psalm 73, Vers 26. Was bist du so verwirrt, meine Seele? Was stöhnst du in mir? Hoffe auf Gott, denn ich werde ihn noch loben für die Rettung, die von ihm kommt, meinem Gott. Psalm 42, Vers 12. Erna de Vries, Opfer und Überlebende des Holocaust, betete in einem ihrer dunkelsten Momente zu Gott. Sie wollte noch einmal die Sonne sehen und sie wollte nicht sterben. Ein Pastor in Indonesien, dessen Kirche Opfer eines Selbstmordanschlags geworden ist, trommelt seine gesamte Gemeinde zusammen und ruft sie dazu auf, zu beten. Er sagt zu ihnen, wir müssen mehr denn je Gottes Nähe suchen. Wir dürfen der Angst nicht nachgeben. Wie geht es euch, wenn ihr solche Verse hört, solche Geschichten? Mich bewegt dabei vor allem so das Gottesvertrauen, das diese Menschen offensichtlich haben. Zum anderen bewegt mich aber auch die Hoffnung in der scheinbar aussichtslosen Lage, in der diese Menschen sich befinden. Wenn ich sowas höre, bin ich plötzlich noch viel dankbarer dafür, dass ich in einem Land lebe, in dem ich frei leben darf, in dem mir nicht irgendeine Gefangenschaft droht oder dass ich mich gerade nicht irgendwie in Lebensgefahr befinde. Ich bin dankbar dafür, dass es mir so gut geht, dass ich meine Familie habe, dass ich meine Freunde habe. Und gleichzeitig, wenn ich das höre, frage ich mich, warum ich trotzdem manchmal so wenig Hoffnung habe. Die Frage hat mich vor allem so in der Weihnachtszeit beschäftigt. Ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich habe dort die Erzählung über das Ehepaar Elisabeth und Zacharias gelesen. Und die beiden befinden sich irgendwie auch nicht in Lebensgefahr, aber trotzdem hat mich ihre Geschichte oder vielleicht gerade deswegen sehr bewegt. Und zwar fängt Lukas eine Erzählung an mit der Beschreibung von Elisabeth und Zacharias in Lukas 1, 5 bis 7. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel, und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar, und jetzt waren sie beide alt. Elisabeth und Zacharias. Wir erfahren in der gesamten Erzählung nicht viel darüber, wie sie sich gefühlt haben, wie es ihnen ging, aber diese Erzählung hat mich in drei Dingen herausgefordert. Und die erste Sache war das Thema Enttäuschung. Wir erfahren, dass Elisabeth und Zacharias sehr alt waren und dass sie nie Kinder bekommen hatten. Und kinderlos zu bleiben, gerade wenn man den Wunsch hat, Kinder zu bekommen, ist nicht immer einfach. Ich kenne einige Frauen, die damit Probleme hatten oder immer noch haben, weil ja das ein Thema ist, das sie nie loslässt, das sie ihr ganzes Leben lang bewegt. Und selbst junge Frauen, für die das noch gar kein Thema ist, für die Kinder kriegen gefühlt noch richtig lange hin ist, fragen sich auch manchmal, was würde ich tun, wenn ich keine Kinder bekommen könnte? Also es ist ein sensibles Thema, ein Thema, das Menschen bewegt und auf gar keinen Fall ein einfaches Thema. Heute nicht und damals besonders nicht. Lukas betont in seiner Beschreibung, dass Elisabeth und Zacharias ein Leben führten, das Gott gefiel. In anderen Worten, ein Leben, in dem sie gerecht vor Gott lebten und dass sie sich in allem an seine Gebote gehalten haben. Und irgendwie wirkt es so für mich, wenn ich das lese, als müsste danach ein großes Aber stehen. Sie hielten sich in allem genau an die Weisungen des Herrn, aber sie hatten keine Kinder. Und in unserem heutigen Kontext würden Sie jetzt wahrscheinlich eher denken, naja, gerecht vor Gott stehen und kinderlos bleiben, schließt sich ja jetzt eigentlich erstmal nicht aus. Schauen wir uns aber den Kontext von Elisabeth und Zacharias an, dann sehen wir das gerade in den Mosebüchern, aber auch bei den Propheten, Unfruchtbarkeit auf den Zusammenhang damit gebracht wird, dass jemand gerade gegen Gottes Gebote gehandelt hat, dass er sich eben nicht an seine Gebote gehalten hat und gerecht vor Gott gelebt hat. Und andersrum lesen wir, dass Gott gerade denen, die gerecht vor ihm stehen, Nachwuchs schenkt. Und in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext bewegt mich die Geschichte von Elisabeth und Zacharias noch mehr. Wenn ich in Elisabeths Situation gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich sowas denken wie, was habe ich denn falsch gemacht? Mein ganzes Leben lang habe ich mich darum bemüht, das zu tun, was Gott von mir will. Ich habe mich darum bemüht, seine Wege zu gehen. Ich habe vielleicht sogar Opfer gebracht, um seine Wege zu gehen. Und trotzdem werde ich nicht schwanger. Vielleicht folge ich einem Gott, der anders ist als der, für den ich ihn gehalten habe. Oder bin ich vielleicht doch schuldig geworden? Was habe ich denn falsch gemacht? Zweifel, Schuldgefühle und Enttäuschung. Wann sind wir enttäuscht von Gott und wie gehen wir damit um? Vielleicht betest du schon lange für irgendetwas, aber irgendwie ist das Gebet noch nicht erhört worden, es ist noch nichts passiert. Vielleicht brennst du total für Jesus und bist bereit, Gottes Wege zu gehen, aber irgendwie sagt er dir nicht so ganz, was er eigentlich von dir will. Vielleicht bewegen dich auch solche Berichte über verfolgte Christen, über Opfer des Holocaust. Und du fragst dich, welche Rolle Gott in diesem ganzen System spielt. Die größte Frage, die sich mir stellt, ist, wo gehen wir hin mit unserer Enttäuschung? Ich kann mir vorstellen, dass Zacharias und Elisabeth auch enttäuscht waren von Gott. Sie haben ihr ganzes Leben Gott hingelegt und dann hält Gott irgendwie so seine Seite des Versprechens nicht ein. Und trotzdem haben sie weiter an ihm festgehalten, sind dran geblieben, haben trotzdem weiterhin das getan, was Gott von ihnen wollte. Und ich möchte glauben, dass sie sogar Trost in ihm gefunden haben. Denn wohin sonst hätten sie auch gehen sollen? Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Menschen um sie herum sie eher mit Vorurteilen als mit Verständnis begegnet sind. Wohin gehen wir, wenn wir enttäuscht sind? Ich habe mir das so vorgestellt, wenn ich von einer Freundin enttäuscht wurde, was ja irgendwie was ist, was nicht unbedingt nie vorkommt, dann bringt es mir mehr, wenn ich selbst zu ihr hingehe, wenn ich mit ihr darüber rede, als wenn ich mit jemand anderem darüber rede. Weil auch wenn es schwerfällt und ich irgendwie mich auch ein bisschen überwinden muss, weil ich ihr genau sagen muss, wie es mir geht, dass ich enttäuscht von ihr bin, können wir darüber reden und am Ende vertieft es doch meine Beziehung zu ihr. Würde ich das nicht tun, würde diese Enttäuschung irgendwie zwischen uns stehen und die Beziehung würde eher dazu tendieren, auseinanderzugehen. Und so ist es auch mit der Beziehung zu Gott. Du darfst mit deiner Enttäuschung zu Gott kommen. Und ja, du darfst auch klagen. Du darfst ihm sagen, dass du enttäuscht von ihm bist. Du darfst ihm sagen, was irgendwie nicht so schön gelaufen ist, was dich stört, wo du verletzt wurdest. Wir verstehen Gott oft nicht, aber wir können mit ihm im Gespräch bleiben und ja diese Beziehung zu ihm, in diese Beziehung rein investieren, indem wir ihm auch sagen, wovon wir enttäuscht sind. Das ist also die erste Herausforderung, mit meinen Enttäuschungen, mit Zweifeln und meinen Verletzungen vor Gott zu gehen und trotzdem an ihn dran zu bleiben, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Die zweite Sache, die zweite Herausforderung ist Hoffnung wagen. Ich habe es vorhin noch schon vorgelesen, aber ich möchte es nochmal vorlesen. Der Beter im Psalm 42 sagt, was bist du so verwirrt, meine Seele? Was stöhnst du in mir? Hoffe auf Gott, denn ich werde ihn noch loben für die Rettung, die von ihm kommt, meinem Gott. Der Psalmist ist zuversichtlich, dass Gott ihn retten wird. Hoffnung heißt zuversichtlich sein. Leider lesen wir von Elisabeth und Zacharias auch nicht, ob sie Hoffnung hatten oder ob sie zuversichtlich waren. Aber Lukas gibt uns einen kleinen Hinweis. Und zwar war Zacharias ein Priester und als solcher musste er zweimal im Jahr für eine Woche seinen Tempeldienst verrichten. Und die Situation, die Lukas hier beschreibt, ist genau eine solche. Zacharias ist in seinem Tempeldienst und er geht in den Tempel und ihm begegnet der Engel Gabriel. Und dieser sagt zu ihm in Vers 13, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Dein Gebet ist erhört worden. Wie lange und ob sie überhaupt in der Situation noch gebetet haben, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass sie gebetet haben. Dass sie ja irgendwie gehofft haben. Und gerade das fordert mich sehr heraus, weil mir selbst fällt es oft nicht leicht, für Sachen zu beten. Weil ich irgendwie Angst davor habe, zu hoffen. Ich wurde in meinem Leben mehr als einmal enttäuscht und irgendwie hat sich dann bei mir so diese Meinung festgesetzt, ja, je mehr Hoffnung ich habe, desto größer werde ich enttäuscht. Und andersrum dann natürlich, wenn ich nicht so viel Hoffnung habe, dann werde ich auch nicht so viel enttäuscht. Und dass das irgendwie keine gute und gesunde Haltung ist, habe ich sehr schmerzhaft letzten Sommer feststellen müssen, als bei der Mutter von meinem Verlobten, von Willi, in Lungen- und Lebermetastasen festgestellt wurden. Und wir wussten lange nicht, wie schlimm es wirklich aussieht, weil die Ärzte irgendwie auch keine Ahnung hatten, bis irgendwann ein Arzt mal nach etlichen Wochen gesagt hat, ohne Chemotherapie hätte sie nur noch 2 Monate zu leben. Und diese Nachricht kam für mich sehr, ist bei mir auf sehr sensible Ohren getroffen, gerade weil Lungenkrebs mir in der Familie schon 2 Mal begegnet ist und das kein gutes Ende genommen hat. Und deswegen habe ich es nicht gewagt, echte Hoffnung zu haben. Willi dagegen hat so jede gute Nachricht als ein positives Zeichen gesehen und ich habe irgendwann angefangen, mir Sorgen zu machen. Sorgen darum, dass er zu viel Hoffnung hatte. Ich habe mir irgendwie Sorgen gemacht, dass er am Ende sehr enttäuscht werden würde. Ich hatte Angst, dass er der Realität nicht ins Auge sehen kann. Bis ich irgendwann gemerkt habe, wie dumm das eigentlich von mir war. Weil ich kann mir der Umstände sehr gut bewusst sein, aber ich kann trotzdem Hoffnung haben. Und es war ein sehr langer Prozess bis dahin, aber irgendwann habe ich angefangen, dafür zu beten, dass Gott sie heilt, auch wenn es mir voll Angst eingejagt hat. Aber ich wollte Hoffnung haben und vor ein paar Wochen waren wir mit Willis Familie im Urlaub und ja, seine Mama liegt nicht mehr im Pflegebett, seine Mama hat keine Drainage mehr in der Lunge und klar ist sie noch nicht wieder gesund, aber es geht ihr um einiges besser und allein das ist für mich schon ein Wunder. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Die Situation von Elisabeth und Zacharias erinnert stark an die von Abraham und Sarah im Alten Testament. Auch die beiden sind sehr alt und bekommen in ihrem hohen Alter noch das Versprechen, ein Kind zu bekommen, obwohl sie ihr ganzes Leben lang unfruchtbar waren. Es ist der gleiche Gott im Alten Testament wie der im Neuen Testament. Und es ist der gleiche Gott heute. Gott erhört auch heute noch immer unsere Gebete und Gott ist uns auch heute immer noch nah. Manchmal er hört Gott unsere Gebete eben anders, als wir es erwarten oder als wir es wollen. Aber in all dem können wir gewiss sein, dass er uns liebt, egal was passiert. Und darin stütze ich meine Hoffnung. Meine Hoffnung stütze ich darin, dass Gott mich liebt. Zuversichtlich sein, dass Gott uns liebt. Egal was war, egal was ist, egal was kommt. Vielleicht ist es das, was Elisabeth und Zacharias dazu bewegt hat, weiter an Gott dran zu bleiben, nicht aufzugeben, ihm weiterhin zu dienen, weil sie sich gewiss waren, dass Gottes Liebe größer ist. Gottes Liebe ist es auch, was so vielen Christen irgendwie, die verfolgt werden, Hoffnung schenkt. Ich habe in den letzten paar Tagen einige Geschichten gelesen und es ist erstaunlich, wie groß Gottes Liebe in deren Leben ist und dass Gottes Liebe es ist, was sie davon abhält, sich von ihrem Glauben loszusagen, selbst wenn es um ihr Leben geht. Gottes Liebe ist größer als unsere Enttäuschung. Deshalb können wir Hoffnung wagen. Deshalb will ich weiterhin Hoffnung haben und auf das schauen, was Gott mir schenkt. Und ich will geduldig damit sein. Das ist die dritte Herausforderung. Geduld üben. Wir lesen, dass Zacharias und Elisabeth schon sehr alt waren und man sagt ja so schön, die biologische Uhr tickt und bei den beiden war die Uhr quasi schon abgelaufen. Das heißt, es war nahezu unmöglich für die beiden noch ein Kind zu bekommen und die beiden haben, glaube ich, nicht mehr darauf gewartet, dass sie noch ein Kind bekommen würden. Zacharias sagt nämlich, nachdem der Engel ihm verspricht, dass sie ein Kind bekommen würden, fragt er ihn in Vers 18, woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Und seine Reaktion verwundert mich nicht. Menschen sind ungeduldig. Am liebsten hätten wir die Dinge alle auf einmal und am liebsten sofort. Wenn ich einkaufen gehe oder durch die Stadt laufe, sehe ich immer wieder Menschen, die es eilig haben, die gestresst sind, die irgendwie hektisch sind. Natürlich wird man ungeduldig, wenn der Mann vor einem an der Kasse sein ganzes Kleingeld zählt und man eigentlich Hunger hat, zu Hause das Essen wartet und vielleicht sogar das Abendprogramm im Fernsehen. Und wer hat schon Zeit für verspätete Züge, für langsame Autofahrer oder für irgendwelche Kundenhotlines, bei denen man schon Glück hat, wenn nach 10 Minuten schon jemand ans Telefon geht? Ich erwische mich auch immer wieder dabei, ungeduldig zu sein. Gefühlt ist unsere Gesellschaft sehr hektisch und die Welt scheint sich irgendwie immer schneller zu drehen. Da fällt es nicht leicht, geduldig zu sein, weder im alltäglichen Leben noch im Glauben. Paulus schreibt genau dazu im Römerbrief. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Wenn ich Gott darum bitte, dass er meine Schwiegermama heilt, dann heißt das nicht, dass sie irgendwann aufwacht und plötzlich nicht mehr krank ist. Diese Heilung kann sich über Zeit erstrecken. Ich muss eher Geduld haben, ausharren und auf Gott vertrauen. Einfacher gesagt als getan. Aber wir können Gott nicht kontrollieren. Er tut nicht immer das, was wir wollen. Willst du, dass Gott zu dir spricht, wird er dir nicht immer sofort antworten. Willst du deine Berufung finden, heißt es nicht, dass direkt am nächsten Tag irgendein Angebot reingeflattert bekommt und du genau weißt, ja, das ist es, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Es ist möglich, dass Gott unsere Gebete hört. Und zwar sofort. Und es ist auch möglich, dass Gott sichtbar wirkt. Aber oft sehen wir erst im Nachhinein, dass Gott gewirkt hat. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, sehe ich das. Ich sehe, wie Gott an Stellen gewirkt hat, an denen ich überhaupt gar nicht damit gerechnet habe. An denen ich vielleicht sogar auch schon die Hoffnung aufgegeben hatte. Dass er anders geführt hat, als ich es geplant habe. Und vor allem sehe ich, dass das Ganze Zeit gebraucht hat. Ich habe allein beim Thema Berufung Zeit gebraucht, bis ich irgendwie mich mit dem Gedanken anfreunden konnte, was Gott eigentlich mit mir vorhatte. Elisabeth und Zacharias haben auch nicht mehr damit gerechnet, dass Gott ihnen noch ein Kind schenken würde. Und Gott schenkt ihnen nicht nur irgendein Kind, sondern er schenkt ihnen ein Kind, das so Jesus verkündigt, ein Kind, das später Jesus im Jordan tauft. Ich glaube, Gott lässt nicht auf sich warten, sondern er ist vielmehr im Warten bei uns. Und er führt uns durch die Zeit des Wartens hindurch. Er führt uns Schritt für Schritt. Manchmal anders, als wir es erwarten. Manchmal besser und schöner, als wir es uns vorstellen können. Und manchmal dauert es länger, als wir es uns wünschen. Elisabeth und Zacharias bekommen nach so langer Zeit des Wartens, des Hoffens und des Enttäuschens noch ein Kind. Es gibt einige Aussagen über Enttäuschung, über Hoffnung und darüber, dass wir auf Gott harren sollen. Und ich glaube, wir müssen das auch immer wieder hören, weil mit Enttäuschung zu Gott zu kommen, trotz Enttäuschung weiter Hoffnung zu wagen und geduldig zu sein, erfordert Kraft, erfordert Mut und erfordert Vertrauen. Aber mit Gott an unserer Seite glaube ich, dass wir viel aushalten können und dass wir auch viel Gutes erfahren. Deswegen möchte ich dich und ich möchte mich heute Morgen herausfordern, wieder neue Hoffnung zu wagen, dran zu bleiben, trotz Enttäuschung. geduldig zu sein, Hoffnung wagen. Denn wenn alles andere vergeht, dann bleiben diese drei: Glaube, Liebe und Hoffnung. Amen.